Gemeinde, es ist eben dieses Stichwort öfter schon gefallen, Segen, wir wünschen Gottes Segen. Wir haben einen reichen, einen großen Gott, dem es danach ist, uns, seine Kinder und alle, die ihn bitten, zu beschenken, sie mit dem auszurüsten, was ihnen fehlt, mit Freude, mit Zuspruch, mit Lebenskraft. Und was immer euch auch bewegt, ihr habt heute die Möglichkeit, in diesem Gottesdienst besonders Gottes Segen zu erbitten, in den Segnungsteams, die nachher hier im Raum verteilt sein werden. Und während der Predigt könnt ihr ebenfalls ein offenes Ohr haben nach oben, um zu hören, wo ist da etwas drin, was mich anspricht? Wo ist da etwas drin, was ein Mangel oder ein Bedürfnis anspricht, ein Wunsch, dass ich aufgreifen kann, um es zum Gebet zu machen, um Gottes Segen zu bitten für die oder jene Frage, Lebenssituation, Aufgabe, in der ich stehe. Und dann habt ihr anschließend die Möglichkeit, das zum Herrn zu bringen, über die, die hier vorne stehen, die sich von Gott leiten lassen möchten, das zu vermitteln, was Gott für jeden bereithält. Wir Menschen sind immer wieder fasziniert vom Großen, von der Größe. Das war schon am Anfang der Menschheit so, als sie einen großen Turm bauen wollten, der bis zum Himmel heranreicht, um sich einen großen Namen zu machen. Groß, das groß ist, das glänzend ist, das beeindruckt uns Menschen. Denn was groß ist, ist oft das Symbol für Macht und für Stärke. Die Großen haben das Sagen auf unserer Welt. Sie bestimmen den Kurs. Aber wie ist es in dieser Beziehung mit der Gemeinde? Wie ist es mit dem Reich Gottes? Ich möchte uns dazu heute Morgen ein Gleichnis auslegen, das uns etwas von der Größe Gottes mitteilt, allerdings anders, als wir natürlicherweise es denken. Es ist das Gleichnis vom Senfkorn. Wir sind ja in einer Predigtreihe, wo es um das Reich Gottes geht, wie die Königsherrschaft Gottes sich ausbreiten soll in meinem Leben, in unserem Leben, in der Gemeinde und auch in unserer Umgebung. Und dazu heute eben dieses Gleichnis vom Senfkorn. Wir finden es in Matthäus 13, wer mitlesen will, Kapitel 13, Vers 31 und 32. Wenn man den Predigtext mitliest, dann hat man auch vielleicht noch etwas mehr davon, auch von der Predigt, weil man ab und zu mal wieder hineinschaut und es sich vergegenwärtigt. Da lese ich und lesen wir: Jesus gab ihnen noch ein anderes Gleichnis, das lautete: Es verhält sich mit dem Himmelreich wie mit einem Senfkorn, das ein Mann nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Samenkörner, wenn es aber wächst, ist es größer als die Gartengewächse und wird sogar zum Baum, sodass die Vögel unter dem Himmel kommen und in seinen Zweigen nisten. Wenn man zur Zeit Jesu etwas ganz Kleines ausdrücken wollte, von etwas ganz Kleinem reden wollte, dann nahm man dazu den Senfsamen. Er galt als kleinstes von allen Saatkörnern. Es gibt weltweit und gab weltweit sehr verschiedene Sorten von Saatkörnern. Ich habe mal so ein Glas mitgebracht von Saatgut für Raps, für Ackersenf. Also schon ziemlich klein das Ganze, die kleinen Körner. Damals, wie gesagt, das kleinste der bekannten Körner. Wenn es einmal in die Erde gestreut ist, dann findet man es kaum noch wieder. Und doch konnte innerhalb eines Jahres eine Staude daraus wachsen, nicht von diesen Körnern, aber von anderen Senfkörnern, die es gibt, eine Staude von 1 bis 2 Metern, manchmal sogar bis zu 4 Meter groß. Die alten Rabbinen bezeugen, dass der Senf gelegentlich bis zur Größe eines Feigenbaumes werden konnte. Was macht also den Vergleich Jesu vom Reich Gottes mit einem Senfkorn aus? Was aus einem Senfsamen wird, das ist so groß, dass es in keinem Verhältnis zum Ursprung steht. So klein und unscheinbar ein Senfsame auch ist, es kann daraus ein Bäumchen wachsen. Und das war tatsächlich so, dass Vögel darin nisten konnten, Die ölhaltigen Körner in den Schoten waren sehr beliebt bei ihnen. Wir sehen also und wissen, dass in dem kleinen Samen eine große Wachstumsdynamik steckt. Kleine Ursache, große Wirkung. Und nun sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es so wie mit einem Senfkorn, das in die Erde gesät wird. Nun, Himmelreich, vielleicht überrascht es den einen oder anderen, dass Jesus vom Himmelreich spricht. Reich Gottes ist uns etwas geläufiger. Nun, der Grund ist einfach der, dass der fromme Jude es vermied, den Namen Gottes direkt auszusprechen. Darum sagten viele statt Reich Gottes Himmelreich. Und auch Jesus greift diesen Begriff auf. Es liegt aber auch noch ein tiefer Sinn darin, dass vom Himmelreich gesprochen wird, wenn es um das Reich Gottes geht. Denn Jesus erklärt damit, wo das Reich Gottes seinen Ursprung hat, wo es herkommt. Es kommt eben nicht von unten, von den Menschen her, sondern es kommt von Gott her. Es kommt vom Himmel auf die Erde. Es ist göttlichen Ursprungs. Unterscheidet sich darum von allen anderen Reichen dieser Welt. Revolutionen kommen meist mit lautem Getöse daher, oft sehr brutal, und Millionen Menschen haben schon den Tod gefunden. Veränderungen, die von unten her durch Aufstände, Aufruhe entstanden sind, sind oft nicht von bleibender Dauer. Die aktuellen Ereignisse im Nahen Osten zeigen das auf traurige Weise. Denn Revolutionen kommen von unten, von uns Menschen her. Und da spielen viele Dinge mit, die nicht im Sinn des Menschen sind. Das Reich Gottes aber kommt von oben, kommt von Gott her zu uns. Gott ist der Initiator dieses Reiches. Darum ist dieses Reich auch dauerhaft. Darum bringt es neues Leben. Das fing schon damit an, dass Gott seinen Sohn Jesus vom Himmel auf die Erde gesandt hat. Und wir wissen alle, wie Jesus auf die Erde gekommen ist. Nämlich als ein Säugling. Ein Säugling, der niemandem etwas zuleide tun kann. Unscheinbar, ebenso wie ein Senfkorn unscheinbar ist. Wenn wir uns Menschen sich uns Gottes Handeln als etwas vorstellen, das nach menschlichen Maßstäben groß und imponierend ist, dann wird man bei Jesus enttäuscht. Man hat hier den schlichten Zimmermann aus Nazareth vor sich, der einen ganz gewöhnlichen Handwerksberuf erlernt hat. Er wirkt und handelt dazu noch in einer verachteten Gegend damals, nämlich in Galiläa. Nicht einmal seine Familie hat er hinter sich. Seine Jünger reichen nicht einmal aus zu einer Leibgarde für ihn. Jeder kann riskieren, etwas Böses über Jesus zu erzählen. Jeder kann ihm die Tür vor der Nase zuschlagen. Und wer findet sich in der Umgebung Jesu ein? Schwache Leute, Randexistenzen der Gesellschaft, Zöllner, Prostituierte, Kranke an Leib und Seele, die seine Nähe suchen, wie die Nachtfalter die Lampe umschwirren. Aber sie verbrennen dabei nicht, sondern wenn sie zu Jesus kommen, dann erfahren sie Heilung und bekommen sie neues Leben. Gott liebt die Kleinen, die am Rand stehen, um sie groß und herrlich zu machen. Jesus gibt jedem eine Chance, der bei Menschen keine Lobby hat. Der Anfang, den Jesus mit seiner Tätigkeit macht, gleicht wirklich dem Senfkorn. Und dann der Jüngerkreis Jesu. 12 Männer, ein bunt zusammengewürfelter Haufen, wie es scheint, fehlerhafte, eigensinnige, glaubensschwache Leute. Mit solchen war doch kein Staat zu machen, es recht nicht das Reich Gottes. Und am Ende, am Abend vor dem Tod Jesu, mussten sie gar ihren Meister wie ein Häuflein Elend erleben, in Angstschweiß gebadet. Schließlich am Kreuz war es ganz aus mit aller menschlichen Herrlichkeit. Der Senfkorn fiel zur Erde, es schien alles verloren. Und doch, mit all dem Kleinen, Unscheinbaren, hat Gott sein Reich auf der Erde angefangen. Dass diese Bewegung von Gott vom Himmel selbst angestoßen worden ist, zeigt sich daran, dass sie sich weltweit ausgebreitet hat. Als Jesus das seinen Jüngern damals sagte, waren es 12. Aber es hat sich bewahrheitet und es sind viele, aber hunderte Millionen, die mittlerweile von dieser Bewegung Gottes erfasst worden sind. Heute ist Das Reich Gottes, die Glaubensgemeinschaft, die am stärksten wächst, trotz aller Verfolgungen. Sie wächst dem Ziel entgegen, das Jesus in seinem Gleichnis beschrieben hat. Das Geheimnis hinter all dem ist Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Kleine Ursache, große Wirkung. Das ist das, was uns das Gleichnis als erstes sagen möchte. Aber was bedeutet das für uns? Das Reich Gottes, das zwar klein beginnt, trägt eine enorme Wachstumskraft in sich. Das Ende steht noch aus. Am Ende der Zeit aber wird es in seiner ganzen weltweiten Herrschaft sichtbar sein. Ein kleiner Anfang, ein großes Ergebnis. Wenn auch durch manche Brüche hindurch, nicht in einer direkten aufsteigenden Linie. Das macht Mut, den kleinen Anfängen viel zuzutrauen, die Gott setzt. Was heißt Glauben für uns? Glauben heißt, unser Leben, unsere Gemeinde, unsere Welt vom Gottes Ziel her zu sehen und zu leben, von dem, was Gott für seine Welt vorgesehen hat. Dass wir uns doch von der großen Vision inspirieren lassen, dass Gott sein Reich einmal weltweit sichtbar aufrichten wird, inspirieren lassen für unseren Dienst, unser Leben im Kleinen heute. Dass wir in diesem Großen aufgehoben sind, in dem großen Plan Gottes ein Teil sein dürfen. Auch unsere Gemeinde gehört dazu, miteinander dem Ziel entgegenzuwachsen. Lebe und arbeite bewusst mit. Weil Jesus seine Königsherrschaft auf der Erde gegründet hat, wächst sie unfehlbar auch dem Ziel entgegen. Es fällt zwar manchmal schwer, das zu glauben, gerade in unserem Land, in dem sich, wie es scheint, und auch offensichtlich immer mehr Menschen abwenden von dem Glauben, der über Jahrhunderte unsere Länder geprägt hat, dass dieses Reich Gottes zu schrumpfen scheint und schier unterzugehen droht, weil wir uns immer mehr abschneiden von den Wurzeln, auch in der Geschichte, die dazu geführt haben. Darum wollen wir uns erst recht mehr von diesem Gleichnis ermutigen lassen. Nicht auf das zu sehen, was vor Augen steht, sondern auf den, der unsichtbar ist, zu trauen. Bewusst als Teil sich dieser Königsherrschaft Gottes zu sehen. Als ein Teil dessen, was Gott macht. Anteil an der Dynamik des Senfkorns zu haben. Die etwas Älteren unter uns haben miterlebt, wie gerade unsere Gemeinde aus kleinen Anfängen entstanden ist. Da waren anfangs arme Flüchtlinge, die nach Forchheim und in die Dörfer gekommen sind. Aber sie trugen die Kraft des Senfkorns in sich. Sie haben ihr eigenes Haus geöffnet. Dort konnte man sich versammeln, zusammenkommen. Immer haben Gemeinden in Privatwohnungen ihren Anfang genommen, im Neuen Testament und bis heute. Und das schlichte Zeugnis dieser Flüchtlinge, dieser Ersten, die hergekommen sind, dadurch sind andere dazugewonnen worden. Wenige haben sich mit dem, was in euren Augen wahrscheinlich gering schien, Gott anvertraut, euch Gott überlassen. Und ihr habt erleben dürfen, wie Gott Wachstum geschenkt hat, wie das Senfkorn auch hier eine Pflanze geworden ist, die aufgegangen ist in unserer Gemeinde. Und Gott hat gesegnet, er hat vermehrt. Ein kleines Pflänzchen und doch von Gott selbst gepflanzt. Der Samen erhält ja immer das ganze Erbgut für das, was einmal daraus werden soll. So auch in der kleinen Pflanze. In einer kleinen Pflanze, ja schon im Samenkorn, ist alles angelegt, was einmal daraus entstehen soll. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, ist der Leib, der zur Gemeinde wird. Und in ihm ist alles enthalten, was wir brauchen. So war es bei der Urgemeinde, bei den ersten Gemeinden. Und wer ein beeindruckendes, wirklich geistig beeindruckendes Beispiel sucht, der muss nur nach China sehen. In den 60er Jahren nach Kulturrevolution gab es ungefähr 1 Million Christen. Ich habe das damals in der Missionszeitschrift eine Missionsgesellschaft, die in Asien gearbeitet hat, immer mitverfolgt, weil sie immer eine kleine Einlage hatten über China. Und dann konnte man im Laufe der Jahre staunend miterleben, wie diese Million gewachsen ist und wie mittlerweile Schätzungen von 80 bis 100 Millionen Christen in China ausgehen. Eine gewaltige Entwicklung. Wer hätte das gedacht? Und das durch die Verfolgung der Zeit damals hindurch. Das ist durchaus möglich, dass, wenn die Zahl weiter wächst, eines Tages dieses Land auch mit von Christen gestaltet wird und dann in die Segensspur Gottes einspurt. Dieses kleine Samenkorn hat eine unheimliche, eine wunderbare Kraft. Und es gibt viele Beispiele, die uns ermutigen dürfen, in unserem Leben auch damit zu rechnen. Deswegen sage nicht, ich habe sowieso nichts, ich habe keine Begabung wie der und jene, mit der ich was machen kann. Wir neigen ja immer dazu, uns mit anderen zu vergleichen. Der und die können so gut reden, die können sich so gut präsentieren, die machen das so wunderbar. Aber ich, kleines Licht, was bin ich denn schon? Ich kann doch nichts. Dann lässt man den Kopf sinken. Nein. Auch das, was in deinen Augen unscheinbar erscheint, wenig erscheint, Gott möchte es in seine Hand bekommen, damit es wachsen kann, damit er dich einsetzen kann. Denn deswegen bringe das ein, was Gott dir gegeben hat, wo deine Begabungen liegen, wo dein Herz schlägt, wo deine Träume sind auch. Das darfst du dem Herrn bringen. Und er will es verwandeln, er will es gebrauchen. Deswegen tu deinen Dienst im Reich Gottes in der Gemeinde auch mit wenigen, auch wenn deine Gruppe nur wenige Teilnehmer sind. Zum Beispiel Kinder oder aber im Hauskreis. Tue deinen Dienst auch mit wenigem, aber rechne mit Gottes Kraft dabei. Auch deinen unscheinbaren Dienst. All das, was du tust, was du einbringst, du darfst es wissen. Du darfst ein Teil eines ganz großen Werkes sein. Das gehört zum Reich Gottes. Bis dahin, dass du im Kämmerlein, wenn du betest für dich allein, für die Anliegen des Reiches Gottes, für die Gemeinde, du bist Teil davon. Gott kann etwas daraus machen, was ihn ehrt und was auch anderen Freude macht. Das Himmelreich bleibt dabei weder fern noch abstrakt. Gerade dieses Gleichnis vom Himmelreich mit einem Senfkorn zeigt, das Reich Gottes, das Himmelreich wird geerdet. Gott geht an der Verbindung mit der Erde ein, mit uns Menschen ein. Gott kommt zur Erde, hier auf der Erde. Wird Gott sein Reich voranbringen. Hier will er als König regieren und verehrt werden. Dieser Baum wächst von unten her, obwohl sein Ursprung eigentlich von oben ist, vom Himmel. Und alles an diesem Baum ist darum ein Wunder. Sein Wachstum mit all den Phasen, die dazugehören, seine Frucht und einmal seine vollkommene Gestalt. Als Teil dieser Senfstaude wachsen wir also von oben her und werden von oben her gelenkt und erfüllt. Darum sagt Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Daher muss dieses Reich auch geistlich wachsen. Darum müssen wir geistlich getränkt werden, geistlich gefördert werden. Wir können das Reich Gottes deshalb nicht mit menschlichen Methoden, menschlichen Wegen weiterbringen, sondern nur mit solchen Wegen, die vom Heiligen Geist geboren oder vom Heiligen Geist geheiligt werden. Nutzbar gemacht werden. Zugleich wachsen wir als Teil dieses Baumes auch von unten. Denn dieses wundersame Gewächs ist eben bodenständig. Es ist geerdet, ganz nah bei den Menschen. Von unten und mit den Menschen gemeinsam wächst es in unserer Umgebung. Das Reich Gottes, die Liebe Gottes will mehr und mehr Fuß fassen auf der Erde. Bei unseren Mitmenschen, in unserer Stadt. Da will es eine konkrete Gestalt annehmen, dieses Reich Gottes, indem wir teilnehmen und teilhaben an dem Leben unserer Mitmenschen. Uns für sie interessieren. Das Wort Interesse heißt eigentlich dazwischen sein, dabei sein, dazwischen gewoben sein. So wie Gott in Jesus an unserer ganzen menschlichen Geschichte Anteil genommen hat, ein Teil von uns wurde. In Jesus Christus. Um all unser Geschick zu wenden, dürfen auch wir Anteil nehmen an dem, was die Geschichte der Menschen um uns her und unseres Ortes, unserer Umgebung ist. Das ist Gottes Weg, das ist Gottes Wille für uns. Dazu brauchen wir seinen Segen, dass wir unseren Platz einnehmen können und das sein können, wozu er uns gebrauchen will. Schließlich kommt es bei diesem Gleichnis natürlich auch zu einer Größe, nämlich dieses Senfkorn wächst zu einem Baum. Nun, hier klingt das Motiv des Weltenbaums ein. Den Anspruch auf Weltherrschaft haben viele der alten Völker in Ägypten, in Assyrien und der Babylonien mit einem Baum symbolisiert. Und das war meistens eine Zeder, der stärkste, kraftvollste Baum, die die Erde zu bieten hat, als Symbol für das Wunschdenken von Weltmächten, von menschlicher Größe, menschlicher Macht, imponierendem Einfluss und Ansehen. Dieses Bild vom Weltenbaum greift unser Herr auf, aber eben nicht im Bild einer Zeder, sondern einer Senfstaude. Vielleicht so wie ein Essigbaum so aussieht ungefähr, ja? Nichts von großer Herrlichkeit und großer Pracht, ein ganz schlichter, einfacher Baum. Ein Senfbaum, als Bild für das weltweite Reich Gottes, das wächst. Damit kritisiert Jesus, dass die Weltmächte sich selbst herrlich gebaren und aus eigener Kraft von unten her versuchen, Weltherrschaft zu erringen, mit all dem Unrecht, was damit verbunden ist. Zugleich zeigt es auch den Charakter dieses Reiches. Es geht nicht um Machtdemonstration, um Unterwerfung, sondern um einen Gott, der Leben gibt, der Leben spendet in seinem Sinn, auf seine Weise, zu seiner Ehre, in dem Liebe, Frieden und Gerechtigkeit prägende Merkmale sind. Das sind die Wesensmerkmale dieses Weltenbaums, von dem Jesus spricht, indem er vom Senfbaum spricht. Und das ist alles andere als Ideale von menschlicher Größe und menschlicher Herrlichkeit. Wie prophezeit Jesaja von Jesus, er hatte keine Gestalt noch Schönheit nach den Maßstäben der Menschen. Nicht anders ist es auch mit dem Reich Gottes. Wie schnell kann es der Verachtung einheimfallen? Und Gott greift nicht ein, um Verfolgung zu verhindern, wo die Gemeinden zum Teil schwer leiden und auch verringert werden. Es ist aber dennoch eine größere Kraft als jedes andere Weltreich, weil Gott der Gründer ist. Daran haben wir teil. Und schließlich ist es ein Bild, dass wir nicht für uns selbst, sondern für die Welt da sind. Vögel finden in diesem Busch Schutz vor der sengenden Sonne. Sie profitieren, wo sie nichts beigetragen haben. Das ist auch ein Teil dieses Bildes. Nun, ich habe daran gedacht, dass im Zuge der Entwicklung dieses Senfbaums in der Weltgeschichte, auch in unserem Kontinent, es etwas gab, was bis heute Bestand hat. Das ist der Sonntag. Dass wir also einen freien Tag in der Woche haben, selbst wenn er manchmal schon ausgehöhlt wird und abgeschafft wird, aber dennoch gibt es immer noch den Sonntag und die Sonntagsruhe. Und das wissen viele gar nicht, dass dies nicht eine Errungenschaft der Arbeiterbewegung oder irgendwelcher staatlichen Institutionen ist, sondern dass dies daher kommt, dass das Reich Gottes auf der Erde Fuß gefasst hat und deswegen der Sonntag als Ruhetag angetreten ist. Das ist eine Errungenschaft des Reiches Gottes, von dem wir heute profitieren, von dem auch die profitieren, die Gott gar nicht kennen. Jeder kann an diesem Sonntag einmal abschalten. Jeder kann an diesem Sonntag einmal aufhören mit dem Stress. Kann zur Ruhe kommen. So wie die Vögel in den Zweigen des Baums nisten. So ist das. Das Reich Gottes hat auch Strukturen, hat gesellschaftliche Strukturen geschaffen, dass alle Menschen zugutekommt. Das ist für mich ein Beispiel für diese Vögel, die in den Zweigen des Baumes nisten, die Zweige als Strukturen, als Wege des Reiches Gottes. Und wo das Reich Gottes wächst, gibt es das. Zum Beispiel die ganze Diakonie, das Krankenwesen, ist aus dem christlichen Glauben entstanden, ist eine Errungenschaft des Reiches Gottes, die zum großen Segen geworden ist. Freilich heute sieht das oft ganz anders aus, wissen wir. Die Bedingungen sind schlecht und es gibt immer mehr Probleme in diesem Bereich. Da bedürfte es wirklich mal einer Änderung. Aber das ist eine Frucht des Reiches Gottes gewesen. Die innere Mission. Es gibt manche andere Beispiele, die zeigen, dass es Strukturen gegeben hat, dass sich etwas entwickelt hat, von dem andere profitieren können. So ist es auch mit dem Reich Gottes heute gemeint. Und ich frage mich, bin gespannt, welche Strukturen sich wohl entwickeln, wenn unsere Gemeinde noch mehr in ihre Reichsgottesberufung hineinwächst, was dann an unserem Ort sichtbar wird, wo Hilfestellungen dann möglich werden, die zum Segen für andere sind. Ich bin gespannt auf das, was Gott tut, wenn wir es ernst nehmen, dass wir teilhaben an dem Geheimnis des Senfkorns, wenn wir teilhaben daran, dass das Reich Gottes Fuß fasst, auch hier in Forchheim, mehr und mehr. Wir fangen zwar damit nicht an, aber es darf weiter wachsen und sich weiterentwickeln. Ich bin gespannt, welche Struktur und welche Hilfen braucht Forchheim, die es noch nicht gibt. Was braucht unser Land? Seht ihr mal, die Vögel picken, ganz selbstverständlich die meisten Schoten leer. Die Staude ist eben nicht für sich selbst da, sondern für andere. Wenn Gemeinde der Ort ist, wo das Himmelreich anbricht, dann bleibt sie nicht Selbstzweck. Es reicht nicht, wenn wir hier beschaulich unsere Frömmigkeit pflegen und uns an der Gemeinschaft erfreuen, so gut und gesegnet das ist. Es wäre noch nicht einmal genug, wenn wir es feststellen würden, hier ist ein Ort, wo geistiges Wachstum geschieht. Dass Leute in ihrem Glauben weiterkommen, dass wir im Glauben wachsen, macht nur dann einen Sinn, wenn unsere Gemeinde zu einem Ort der Hoffnung für die Menschen unserer Gegenwart, unserer Gesellschaft wird. Wie ein solcher Baum, von dem Jesus schreibt, in dem gedient wird, den Menschen etwas von der Liebe Gottes weitergegeben wird, ganz praktisch, wo sie eingeladen werden, das Reich Gottes mitzubauen. Es ist der Wille Gottes, als Gemeinde für andere da zu sein. Keine Pflanze begnügt sich doch damit, gerade so viel Samen zu haben, damit die Art nicht aussterbt. Ihr Lieben, das wäre zu wenig, von der Gemeinde so zu denken, gerade mal so viel zu haben, dass wir selbst nicht aussterben. Nein, Gott will uns den Segen vermehren, dass wir zum Segen werden können für andere, sodass es wächst, das Reich Gottes, dass es Gestalt gewinnt und dass der Name Jesu, mit dem dieses Reich so direkt verbunden ist, dadurch groß wird, den Menschen aufleuchtet und sie bei ihm den erkennen, den Gott den Menschen gesandt hat, um sie zu retten, um ihnen Hilfe zu geben, um die Liebe Gottes, die Menschenfreundlichkeit Gottes zu vermitteln. Gott schenke es uns, dass wir innerlich so dieses Gleichnis vom Senfkorn ganz einfach auf uns beziehen und fragen, Herr, was hat es mir persönlich zu sagen? Ich möchte gern dabei sein. Ich will ihn auch dem Kleinen und Unscheinbaren, das mein Leben, das mein Dienst ausmacht, erkennen, dass darin dein Tun ist, das sich auswirken wird und das wachsen wird mit allen anderen. Deswegen lasst uns den Mut haben, in den kleinen Anfängen heute das große Tun Gottes von morgen zu erwarten. Bring dich deshalb mit dem ein, was Gott dir gegeben hat in sein Werk, auch wenn es dir unbedeutend erscheint. Es ist nicht das Schlechteste, wenn es in deinen Augen unscheinbar ist. Wehe uns, wir kommen uns groß und wichtig vor. Nein, nein, das ist schon richtig so. Aber im Vertrauen auf ihn dürfen wir uns mit all dem einbringen, was wir haben. Wenn wir gleich in verschiedenen Dingen den Segen Gottes erbitten, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu erbitten, dann sei noch an ein Wort zum Abschluss erinnert, wo das Senfkorn auch eine Rolle spielt. Denn ich habe gesagt zu Anfang, es steht, wenn man etwas ausdrücken will, was klein ist, da hat man dieses Vergleich mit dem Senfkorn gebraucht. Da gibt es ein Wort Jesu, der sagt, als die Apostel ihn gefragt haben, mehre uns den Glauben. Da sagt er zu ihnen, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und pflanz dich ins Meer und es würde euch gehorchen. Jesus benutzt dieses Bild ganz bewusst, weil er sagen will, es geht nicht darum, einen großen Glauben zu haben. Versucht nicht, euren Glauben aufzupumpen, euren Glauben groß zu machen, großen Glauben zu entwickeln. Schon der kleine Glaube genügt wie ein Senfkorn und ihr bittet in diesem Glauben im Vertrauen auf die Größe Gottes und seine Verheißungen, dann wird es geschehen. Und so möchte ich ermutigen, mit dem Glauben, den Gott dir geschenkt hat, zu ihm zu kommen, damit zu rechnen, dass seine Verheißungen wahr werden. Dann wird er uns segnen, mehr und mehr, als wir es vielleicht je erwartet haben. So stärke Gott uns heute Morgen und lass uns seinen Segen erbitten und nicht zurückgehen, ohne diesen Segen empfangen zu haben, den er für uns heute Morgen, für jeden Einzelnen bereithält. Amen.